Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas, engagiert an Ihrer Seite für Effizienz auf hoher See.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Meyer und bei mir in der Leitung ist heute Nils Hartmann, CEO der im ostfriesischen Leer und auf Zypern ansässigen Hartmann Group. Moin, Herr Hartmann.
Ja, moin, Herr Meyer.
Einmal ganz kurz zur Einordnung. Zur Hartmann-Gruppe gehören Gesellschaften und Aktivitäten in den Bereichen Schiffseigentum, Bereederung, technisch und kommerziell und Crewing. Sie sind aktiv in den Segmenten Gastanker, Zementfrachter, Container und Mehrzweckschifffahrt. Die Management-Sparte Intership Navigation auf Zypern wurde Anfang des Jahres durch einen Management-Buyout verkauft. Ich hoffe, soweit stimmt das alles erstmal für den Moment.
Das ist richtig. Ich würde sonst bei den Segmenten noch Bulk-Carrier, Handys als Bulk-Carrier mit zufügen, aber ansonsten stimmt das alles so, ja.
Die wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Zuletzt haben Sie eine 3 Schiffe umfassende Neubauserie im Gastankermarkt abgeschlossen, also übernommen. Außerdem gab es jetzt dem Vernehmen nach Aufträge für 2 LNG-Containerschiffe mit 1400 TEU sowie 3 kleinere LEG-Tanker. Vielleicht geben Sie uns zu Beginn einmal einen kurzen Überblick. Wie viele Schiffe und in welchen Segmenten sind es denn aktuell bei Ihnen?
Also wir haben ja, das Unternehmen ist ja grob aufgeteilt in die Bereiche Gastschifffahrt und Container in Deutschland und Handysize Bulka und Zementcarrier auf Zypern. Darüber hinaus gibt es dann noch, ja, an der Seite vom Unternehmen sozusagen, das ist nicht Teil des Konzerns, aber Teil meiner Unternehmensgruppe Pelagic Partners, unseren Fonds hier auf Zypern, wo wir dann ja komplementär dann Third-Party-Anlagen in die Seeschiffe tätigen. In Leer haben wir derzeit noch 18 Neubauten in den Orderbüchern. Das sind alles Schiffe, die gegen langfristige Chartern geordert wurden, im hauptsächlichen Bereich Gas, aber auch im Containerbereich. Wobei die Containerschiffe, die bauen wir im Prinzip im Auftrag für einen dritten, die ersten Schiffe sind ja abgeliefert worden, das ist für Seaward, also eine US-Firma. Und die diese Schiffe dann langfristig betreiben wird. Das sind alles In-House-Entwicklung. Also wir haben das Design größtenteils oder bei allen Schiffen zusammen mit unserem langjährigen Partner Hunter Engineering entwickelt. Alles hochmoderne, umweltfreundliche Neubauten mit Dual-Fuel-Antrieb. Hier auf Zypern haben wir derzeit nur 2 CSOVs in den Orderbüchern für den Fonds, Pelagic Partners. Auch Dual-Fuel-Schiffe, die ersten mit Methanol-Antrieb, die wir bekommen werden, die dann ja, für den Aufbau von Windparks zuständig sein werden.
Die CSOVs von Pelagic Partners, laufen die dann auch sozusagen unter der Hartmann-Flotte oder ist das ein komplett getrenntes Geschäft?
Nein, das ist ein komplett getrenntes Geschäft. Wir hatten ja selber mal Offshore mit in der Gruppe. Das haben wir 2017 verkauft, nach schweren Jahren der Krise. Insofern haben wir derzeit kein Offshore-Geschäft und wir beabsichtigen jetzt auch nicht, eine Offshore-Reederei wieder aufzubauen. Das ist ja sehr aufwendig und jetzt gerade nur für 2 Einheiten macht das überhaupt gar keinen Sinn. Von daher arbeiten wir hier mit Third-Party-Dienstleistern zusammen, was Management und Commercial Management angeht. Alles andere machen wir weiterhin in-house, beziehungsweise in-house dann in diesem Fall Extended, auch Intership, was ja nicht mehr Teil der Gruppe ist, aber ja nach wie vor eng verbunden mit dem Unternehmen.
Ich würde jetzt nochmal ganz kurz auf die Offshore-Schiffe zurückkommen. Sie sagen selbst, Sie hatten ja schon mal eine Offshore-Reederei oder eine Offshore-Sparte. Jetzt ist es so, dass viele Reeder da investieren und dass da ja auch ein großer Bedarf besteht und wohl auch bestehen wird, wenn man sich den Trend anguckt zu immer mehr Offshore-Windparks, aber auch andere Offshore-Infrastrukturen, die bedient werden müssen. Wäre das nicht etwas, wo man vielleicht doch nochmal wieder reingehen könnte als attraktives Geschäftsfeld?
Also es ist sicherlich attraktiv momentan. Der Offshore-Bereich, der boomt ja in allen Bereichen, also nicht nur Wind. Wind ist ja nach wie vor eine Industrie, die im Aufbau ist. Auch da entwickeln sich die Schiffstypen immer weiter. Da gibt es halt wirklich noch viel zu tun. Aber der traditionelle Öl- und Gasbereich, der ist ja unheimlich stark gekommen über die letzten Jahre. Wir haben da auch wieder über den Fonds Investitionen getätigt, in PSVs und sind zum Beispiel Shareholder bei Geos. Aber nochmal würde ich da jetzt nicht wieder eine eigene Offshore-Firma aufbauen, sondern das sind wir eher als Opportunities Investment sehen, wobei jetzt auch schon wieder eine Zeit ist, wo die Preise natürlich sehr stark gestiegen sind auf einem sehr hohen Level und man sich jetzt überlegen muss, ob man jetzt noch einsteigt oder nicht. Aber wie gesagt, als Management-Geschäft ist das sehr aufwendig und wir haben mehr als genug zu tun mit dem, was wir haben. Also von da habe ich da keine Bestrebungen, wieder eine eigene Management-Firma aufzubauen für den Bereich.
Sie sprachen eben auch schon die Containerschiffe von für mit Seaboard an, hätte ich fast gesagt. Sie haben gesagt, Sie bauen die für Seaboard. Sind das dann Schiffe, die Hartmann gehören oder sind Sie sozusagen nur der Baudienstleister, der das dann weitergibt? Also wie kann man das verstehen?
Ja, in dem Fall haben wir die Schiffe entwickelt für Seaboard, für deren Anforderungen. Das sind zwei große Klassen, 3700 Teut und 1700 Teut. Wir treiben, also wir werden die managen für Seaboard, also technische Management und Commercial und Ownership ist bei Seaboard in diesem Fall.
Und wenn die Neubauaktivitäten abgeschlossen sind, von denen Sie eben schon gesprochen haben, wie viele Schiffe umfasst die Hartmann-Flotte dann so roundabout?
Dann wird die Roundabout mit allen Schiffen, die wir in Leer im Eigentum haben und betreiben und unserem Vulkan, dann wird die so bei 80 bis 90 Schiffen sein.
Und was ist so das Ziel? Sie haben doch bestimmt irgendwo eine Zielmarke in Ihrem Geschäftsplan stehen, wo Sie hin wollen.
Das habe ich tatsächlich nicht. Also, das ist sicherlich auch eine Lehre aus der Krise der vergangenen Jahre. Mir geht es eher darum, eine Flotte zu haben, die gesund aufgestellt ist und gut verchartert mit niedrigen Leverage ist und das Risiko zu managen, als jetzt irgendwie eine fixe Zahl zu haben, wie viele Schiffe ich im Bestand haben will. Das war auch mit ein Grund, weswegen wir uns von Intership getrennt haben, weil Intership sich mehr und mehr zum Third-Party-Management-Geschäft entwickelt hat. Das ist nicht per se schlecht, aber das ist halt dann wirklich ein Geschäft, was auf Volumen ausgerichtet ist, wo es um Größe geht. Als kleiner Third-Party-Manager ist man sicherlich dieser Tage nicht mehr konkurrenzfähig und von daher ist das eine andere Ausrichtung, als was ich so für unser Familienunternehmen im Sinn habe. Von daher, nee, es gibt keine feste Zielgröße, was die Flotte angeht. Es gibt sicherlich eine Zielgröße, was unsere Profitabilität angeht, was unser Risiko angeht, Risikostreuung. Daraus wird sich dann hoffentlich irgendwann eine gute, gesunde Flotte entwickeln. Aber wie groß diese sein wird, ist eher sekundär.
Risikostreuung ist ein guter Punkt, weil die Flotte ja doch relativ divers ist, kann man sagen. Verschiedene Segmente, die sie bedienen. Böse Zungen würden vielleicht sagen, das ist sowas wie ein maritimer Gemischtwarenladen, aber andererseits ist es vielleicht auch eine Risikostreuung, wenn auf dem einen Markt vielleicht eben nicht so gut läuft, dass man auch andere Märkte hat, mit denen man das Geschäft dann noch am Laufen halten kann. Ist das der Hintergrund? Und falls ja, ist es vielleicht sogar geplant, noch in weitere andere Segmente, außer jetzt Offshore, zu gehen, um das Risiko noch breiter zu streuen?
Ja, man muss natürlich, also Risikostreuung macht schon Sinn. Die Schifffahrtsmärkte sind ja nicht alle eins zu eins korreliert. Das heißt, die Bewegungen im Containermarkt sind andere als im Tankermarkt oder bei den Vulkanen oder Offshore insbesondere. So, dass man schon sein Risiko in gewisser Weise minimieren kann, indem man in verschiedene Assets investiert. Dann ist der Trade-off ist natürlich, man darf sich auch nicht verzetteln. Muss natürlich irgendwie schon sehen, dass man da auch den Überblick drüber behält. Als reiner Investor, wie im Fonds zum Beispiel, ist es nochmal einfacher, weil der Fonds hält ja nur die Schiffe und kauft sich dann alle anderen Dienstleistungen ein. Dann ist es eigentlich relativ egal, muss man sagen, solange man dann irgendwie die entsprechenden Third-Party-Manager findet, die das Asset dann betreuen können. Wenn man das selber macht, dann muss man natürlich schon irgendwie sehen, dass man sich fokussiert oder den Fokus zumindest nicht ganz verliert. Also von daher glaube ich, sind wir mit unserer momentanen Mischung, was die Unternehmensgruppe angeht, ganz gut aufgestellt. Wir sind ja immerhin über vier Segmente gestreut. Gerade in Deutschland haben wir natürlich ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal mit unserer Gasexpertise, einmal was Gastanker selber angeht, aber auch was Dual Fuel angeht, Nutzung von Gasen als für den Antrieb. Seit 2016 bauen wir nur noch Dual Fuel Schiffe und haben da jede Menge Erfahrung gewinnen können. Und das ist natürlich für uns schon ein wertvolles Asset. Und von daher würde ich sagen, ist das so, diese Aufstellung, die wir jetzt haben, diese Streuung, man soll niemals nie sagen, aber das funktioniert für uns schon sehr gut. Und da haben wir es, glaube ich, schon irgendwie so unsere Balance gefunden, einigermaßen.
Gastanker machen Sie ja schon einige Jahre. Sie sagen es ja selbst, zu Zeiten, in denen das für andere Räder irgendwie noch ein sehr fernes Geschäft war, habe ich zumindest so den Eindruck. Aktuell dürfte es doch eigentlich vielleicht sogar ganz gut laufen, oder? Oder zumindest die Aussichten, wenn man sich anschaut, was alles passiert auf den Energiemärkten und dass Energietransporte eine ganz andere Bedeutung gewinnen, unter anderem auch Gastransporte. Wie läuft das im Moment? Ist das gut, wie es ist? Und haben Sie da sehr positive Aussichten, wenn Sie sich so die ganzen Rahmenbedingungen anschauen?
Grundsätzlich ja, also wir fühlen uns ja eigentlich immer ganz wohl in Nischenmärkten, weil das natürlich auch oftmals so außerhalb des Fokus der großen Investoren ist. Und wir transportieren Gas derzeit hauptsächlich als technische Gase, weniger als Energielieferanten, also auch im kleineren Umfang, aber wir sind jetzt irgendwie kein großer Player im LNG-Markt oder auch selbst die Ammoniak-Carrier, die wir jetzt derzeit bauen, sind ja, nicht unbedingt zwangsläufig gedacht, als Ammoniak-Carrier für Fuels, aber natürlich möglich. Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil das natürlich einmal einerseits erzeugt das unheimlich viel Aufmerksamkeit, dieser Hype. Andererseits ist ja vieles, muss man sagen, auch noch Zukunftsmusik. Und wohin denn die Trends so wirklich gehen, ist ja mehr als unsicher noch. Keiner weiß so richtig, was so der Treibstoff der Zukunft ist. So viele Alternativen gibt es auch nicht, aber Ammonia oder Methanol macht natürlich schon einen großen Unterschied. Ich selber halte Ammonia für die vielversprechende Lösung, aber ja, da gibt es ja halt viele Meinungen im Markt und wie das denn am Ende aller Tage sich ausgehen wird, ist wirklich schwierig zu sagen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt schon viele, die dann spekulativ auf den Zug aufspringen und Schiffe ordern und ob das dann immer so das Richtige ist. Die Zeit zeigen, ich weiß es nicht. Also wir halten uns, was das angeht, zurück. Wir gerade im Gastankerbereich ordern wir nur gegen langfristige Verträge mit unseren Kunden. Wir versuchen Schiffe zu bauen, zu entwickeln, die speziell auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind und optimiert sind und sind dann sicherlich bereit, wenn wirklich Energie im großen Stil als Gas transportiert wird, aber momentan sehen wir es noch nicht. Bis auf LNG, aber das ist nicht unbedingt schlimm.
Wie sind denn Ihre Erwartungen für die anderen Segmente, in denen Sie aktiv sind, also Bulk, Container und auch MPP? Was erwarten Sie da?
Ja, Containerbereich würde ich sagen, ist sicherlich LNG als Antrieb momentan die beste Lösung aus meiner Sicht. Und ganz einfach, weil es verfügbar ist und das ist dann zwar keine Null-Emissionslösung, aber wesentlich besser als Diesel oder Schwefel zu verbrennen. Von daher ist es ein guter Schritt in die richtige Richtung. Bulk, gerade so im Handysize-Bulker-Bereich, was wir derzeit machen, ist es wirklich schwer. Also wir haben verschiedene Konzepte in der Schublade, aber da bleiben die halt auch erstmal, weil wir einfach, ja, man kann einfach keine Entscheidung wirklich treffen für Dual Fuel derzeit, weil man einfach nicht weiß, was man bekommt. Und wir betreiben unsere Schiffe ja auch in der Trennschifffahrt. Das heißt, wir haben keinen Linienverkehr, wo wir jetzt irgendwie dann immer uns die Fuels sichern könnten, dann an bestimmten Bunkerhäfen. Und damit ist es wirklich schwer, da irgendwie ein Szenario aufzubauen. Also momentan investieren wir in die bestehende Flotte, indem wir die weiter optimieren, die Treibstoffeffizienz verbessern. Wir verjüngen unsere Flotte graduell, nicht durch Neubauten, sondern durch junge Gebrauchte, sage ich mal, die natürlich effizienter sind als ein 20 Jahre altes Schiff. Von daher tun wir, was wir derzeit machen können und ja, sind offen gegenüber allen möglichen Entwicklungen. Wie gesagt, wir haben verschiedenste Konzepte für Dual Fuel Bike Carrier, aber momentan gibt es da einfach keinen vernünftigen kaufmännischen Case für, da irgendwie eine Bestellung zu machen.
Die Secondhand-Tonnage, von der Sie sprechen, betrifft das Bulk und Container und MPP oder nur eins oder zwei von denen?
Nur Bike. Ja,
Und nur
also
Bulk.
momentan investieren wir einmal in Deutschland halt in den Ausbau der Gastankerflotte oder in der Modernisierung der Gastankerflotte. Und hier auf Zypern in die Modernisierung unserer Bikerflotte. Also wir haben die ältesten Einheiten verkauft dieses Jahr. Wir haben jetzt mehrere junge Schiffe gekauft. Wir haben ein umfangreiches Investitionsprogramm in die bestehende Flotte mit ja, allem, was man so machen kann an Verbesserungen im Schiffsbetrieb, in der Elektronik, Überwachung, bauliche Verbesserungen am Schiff wie Mavis Dax, Bosfin Cap und ja, alle diese Möglichkeiten. Und ja, das ist jetzt erstmal so unser Programm für die nächsten 2 Jahre. Und dann halten wir weiterhin die Augen offen und gucken, in welche Richtung das geht. Aber ja, momentan ist da leider keine Entwicklung absehbar, wo man jetzt wirklich sagen könnte, da kristallisiert sich ein oder andere Weg raus und es macht Sinn, jetzt in ammoniabetriebene Handysize-Schiffe zu investieren. Das ist einfach zu früh, leider.
Das heißt, so Neubauserien stehen jetzt zumindest kurz- und mittelfristig nicht auf der Agenda bei Ihnen. Neue, also weitere.
Im Handybereich nicht.
Ja, im Gastankerbereich vielleicht? Da haben Sie ja die Expertise.
Im Gastbereich würde ich es nicht ausschließen. Das hängt immer davon ab. Wie gesagt, wir haben da verschiedene Gespräche. Das kann durchaus sein. Aber da, auf der anderen Seite sind wir gut ausgelastet mit dem, was wir noch in den Orderbüchern haben. Also es gibt jetzt keinen Druck. Aber kann auch sein, dass da nochmal irgendwie ein, zwei, drei Neubauten dazu kommen.
Und im Containerbereich?
Im Containerbereich würde ich gerne, aber das ist natürlich, also die großen Containerschiffe, das haben wir mittlerweile die Liniengesellschaft selber größtenteils an sich genommen. Und so wie das Neubau-Orderbuch sich gestaltet, würde ich zumindest eine 10-Jahre-Charter haben wollen, ehrlich gesagt, für eine neue Order. Und das ist halt auch schwer derzeit. Also, ja, wir sind offen und wir haben sicher tolle Konzepte. Das Design, was wir für Seaborg bauen, ist wirklich ja, hochgradig effizient. Sehr schöne Schiffe. Würde ich gerne mehr von machen, aber momentan fehlen uns noch die Charter.
Wie bewerten Sie denn die aktuellen Möglichkeiten, wenn es zum Thema Finanzierung kommt? Also Sie brauchen natürlich auch Finanzpartner für Schiffe, sei es nun neue Schiffe oder auch Investitionen in die Flotte. Das werden Sie ja wahrscheinlich nicht alles aus der Portokasse machen.
Das kommt noch. Also wir haben ja die Projekte, die wir in Deutschland finanzieren, da nutzen wir nach wie vor den KG-Markt, was für uns sehr gut funktioniert. Wir sind auch immer selber stark mitbeteiligt. Und wenn es dann eine vernünftige Charter gibt mit einem erstklassigen Charter, dann ist auch eine Bankfinanzierung kein Problem. Wir finanzieren sicherlich konservativer als in den 2000er Jahren, aber das ist nach wie vor ein Konzept, was seine Berechtigung hat, so vom Grundsatz her. Die Flotte auf Zypern, die finanzieren wir selber mit Bankdarlehen oder niedrig beliehen und Eigenkapital. Und ja, das läuft auch nach wie vor. Also man ist sicherlich, aber die Banken sind sicherlich, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, pickier, als sie mal waren. Was auch gut ist, ist ja eine grundsätzliche Entwicklung, die zu begrüßen ist, muss man sagen, weil die freie Verfügbarkeit von viel zu billigem Kapital war ja mit ein Grund für die Schifffahrtskrise. Und von daher bin ich persönlich da gar nicht so traurig drum, dass es jetzt so ist. Aber wenn man ein gutes Projekt hat, ist es andererseits nach meiner Erfahrung auch kein wirkliches Problem, das zu finanzieren. Aber momentan ist natürlich ein Problem, die Neubaupreise sind sehr hoch, die Second-Hand-Preise sind auch sehr hoch in vielen Segmenten, sodass man jetzt schon, ich denke mal, ja, am oder nahe beim Peak ist, was die Preisentwicklung angeht. Und das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher.
Wenn Sie so sich überlegen, was, wann und wie Sie es tun, und wenn Sie dann sagen, okay, Finanzierung ist das eine, Preise ist das andere, sind dann auch solche schifffahrtsexternen Rahmenbedingungen, nenne ich es jetzt mal, also allgemeine Wirtschaftsentwicklung, Geopolitik, Klimaschutzregulierung, andere Unsicherheiten, die so ja auch die Schifffahrt betreffen, ist das etwas, was Sie beobachten im Sinne von, dass Sie sich da Sorgen machen, oder sind Sie da vergleichsweise entspannt, weil es immer irgendwie zyklisch ist und die Schifffahrt ihren Weg bislang immer irgendwie gefunden hat?
Also grundsätzlich eher Letztes. Ich meine, auch da wiederum vom Grundsatz her ist es halt zu begrüßen. Und es gibt sicherlich in der Schifffahrt wie in allen anderen Bereichen auch viel zu tun. Alleine die neue Generation der Schiffe ist ja nun mal viel effizienter als die alte. Nichtsdestotrotz wird das ja die Schifffahrt nicht stoppen oder ersetzen kann man sie auch nicht. Also von daher nehme ich da nicht an, dass das ein Faktor ist. Ähnlich wie bei der Umstellung auf schwefelfreies Gasöl oder schwefelfreies Schweröl. Das passiert einfach und dann hinterher redet auch keiner mehr drüber. Wir werden da nicht drum rumkommen. Ich sehe es aber nicht als großes Hindernis für die Schifffahrt. Bin nicht mal glücklich damit, wie die Sachen umgesetzt werden. Ich glaube, in vielen Bereichen könnte man wesentlich effizientere Maßnahmen mit wesentlich weniger Verwaltungsaufwand treffen. Das ist schon teilweise ein bisschen frustrierend, was da so auf uns abgeladen wird. Weniger vom finanziellen Aspekt, aber das ist schon sehr, sehr komplex, die ganzen Regelungen, Fuel EU und ETS und alles dieses, das könnte man sicherlich viel einfacher und besser machen aus meiner Sicht, aber ja, ist nun mal so, wie es ist. Und wir müssen alle damit klarkommen. Aber ich glaube, stoppen wird das die Schifffahrt sicherlich nicht und auch nicht unbedingt negativ beeinflussen. Also ja, wird seinen Weg gehen.
Es wird Sie auch nicht davon abhalten, weiter Schifffahrt zu betreiben, nehme ich an.
Das wird uns auch nicht davon abhalten, die Schifffahrt zu betreiben. Nein, vor allen Dingen, weil wir ja ohnehin den Weg eingeschlagen haben Richtung Dual-Fuel, umweltfreundliche Schiffe. In einigen Bereichen spielt uns das ja dann sogar eher in die Karten, so dass wir dann unseren Wissen, was wir haben, gerade im Dual-Fuel-Betrieb, da sicherlich noch gut einsetzen können. Also von daher ist das jetzt nichts, was den grundsätzlich unseren Interessen entgegenläuft. Ganz und gar nicht.
Und ganz grundsätzlich, wir kommen damit auch schon zum Ende langsam. Wo geht die Reise für die Hartmann-Gruppe hin? Also Schiffseigner oder Bereederer oder Manager? Was ist aus Ihrer Sicht der größte Vorteil, auch Schiffseigner zu sein? Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen, einerseits hat man das Risiko, dann hat man die Tonnage. Und wenn es schlecht läuft, hat man sie immer noch. Wo denken Sie, geht die Reise hin für Hartmann? Wie teilt sich das auf künftig?
Ja, auch da glaube ich, da haben wir schon so ein bisschen unseren Weg gefunden jetzt in den letzten Jahren. Einerseits dann gezwungen durch die äußeren Rahmenbedingungen, gerade noch so die Ausläufer der Krise, die wir alle dann durchlebt haben, aber dann auch durch unsere eigene Gestaltung und so wie wir es jetzt haben mit dem Management-Teil in Deutschland, der sich aber auch hauptsächlich dann auf ja, technisch komplexe Schiffe konzentriert, also sprich unsere Gastanker und LNG Dual-Fuel-Schiffe. Und hier in Zypern haben wir das Eigentum an den Vulkan und das Commercial Management. Darüber hinaus dann das Crewing für ja, insbesondere sensible Bereiche, also für zum Beispiel Leute mit Gastankererfahrung. Das ist, glaube ich, schon was gut zu uns passt. Das gibt uns einerseits die nötige Flexibilität, auch mal mit der Flottengröße hantieren zu können, gerade im Bulk-Bereich und dann auch da mal die Zyklen entsprechend ausnutzen zu können. Auf der anderen Seite ist es ja, gerade im Gastankergeschäft, das Gastankergeschäft ist wesentlich weniger zyklisch als zum Beispiel die Bulka, ist sehr viel langfristiger ausgelegt. Auch mit unserem Charter-Coverage haben wir dann eine sehr schöne Auslastung, eine schöne Planbarkeit, auch was dann natürlich die Stärke der notwendigen Managementgesellschaften angeht. So dass das eigentlich eine Basis ist, mit der wir sehr gut hantieren können, die wir auch dann selber als Familie gut stemmen können und womit ich persönlich sehr glücklich bin. Also von daher glaube ich, so vom Setup grundsätzlich wird sich dann jetzt erstmal nicht viel ändern. Man soll natürlich niemals nie sagen, wir alle wissen nicht, was die Zukunft wirklich bringt, aber so für den momentanen Markt oder für die momentanen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen, würde ich sagen, sind wir aus meiner Sicht sehr gut ausgestellt und ich bin da sehr glücklich mit.
Das hört sich recht positiv an. Wir sind gespannt, wie sich das so die nächsten Jahre entwickelt und wie positiv Sie bleiben oder noch positiver werden. Wer weiß das schon. Dafür ist es zu unstet um uns herum, würde ich mal so sagen. Für den Moment soll es das gewesen sein, Herr Hartmann. Vielen lieben Dank für die Einblicke.
Ja, ich danke Ihnen und wünsche einen schönen Tag.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.